Hallo und herzlich willkommen zu Zurück in deine Kraft, dein Podcast für einen bewussten und achtsamen Umgang mit Trauer und Verlust. Mein Name ist Vanessa Rippegarten, ich bin systemische Coach, Diplompädagogin und Mama von einem kleinen Sohn und meine Herzensvision ist es, dem Thema Trauer einen Raum zu geben und dir Wege aufzuzeigen, wie du deine Trauer fließen lassen und damit auch spüren kannst, dass du nicht alleine bist. Ich selbst habe 2015 meinen lieben Papa verloren und bin seitdem durch eine intensive und auch echt schmerzhafte Zeit gegangen, die mich aber im Endeffekt immer näher mit mir selbst verbunden hat. Ich möchte dich gerne an meiner Reise teilhaben lassen und dich durch meine Erfahrungen und Wege aus der Trauer heraus inspirieren und unterstützen, damit du auch wieder mehr Lebendigkeit, Leichtigkeit und Kraft in deinem Leben spüren kannst. Denn das ist möglich. Du musst nicht alleine dadurch. Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich so, so sehr, dass du eingeschaltet hast und heute wieder mit dabei bist. Und heute wartet nämlich nach echt, glaube ich, richtig langer Zeit endlich mal wieder ein Interview auf dich. Und ich freue mich so sehr darauf, dieses Interview jetzt mit dir zu teilen, weil ich habe vor einiger Zeit auf Instagram einen Aufruf gestartet und darum gebeten, dass sich gerne Menschen bei mir melden dürfen, wenn sie Lust haben, in diesem Podcast ihre eigene Geschichte zu erzählen, ihre eigene Trauererfahrung weiterzugeben und vor allen Dingen ihren Umgang mit der Trauer anderen ja, mitzuteilen und sie damit zu inspirieren. Und bei mir gemeldet hat sich die liebe Jenny Weller, die ich schon länger kenne, denn Jenny hat sowohl bei meinem Back to Happiness Club teilgenommen. Das war ein kostenfreies Angebot, was ich letztes Jahr noch vor Leos Geburt, ich glaube im April, angeboten habe, wo wir in einer Woche uns die Trauer näher angeschaut haben und in einer kleinen Gruppe da uns gegenseitig unterstützt haben. Und danach ist Jenny mit mir ins Coaching gegangen und ich habe sie durch ihre Trauer hindurch begleiten dürfen und sie ein Stück auf ihrer Reise begleiten dürfen. Und Jenny hat verschiedene Trauererfahrungen in ihrem Leben gemacht und teilt diese mit uns. Und durch ihre eigene Trauer hat sie auch ja, vieles in ihrem Leben verändert und ihr Leben nochmal eine ganz neue Wendung bekommen. Und auch das teilt sie mit uns in diesem Interview. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass sie es mit uns geteilt hat und du dich dadurch inspirieren lassen kannst. Und es ist so ein schönes Gespräch geworden und auch ein richtig, richtig langes Gespräch, weil es irgendwie ja so ein schöner Abend war, als würden wir uns wie Freundinnen über unser Leben austauschen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das erste Mal eine Doppelfolge zu veröffentlichen. Das heißt, den ersten Teil des Videos hörst du heute und den nächsten Teil des Videos wirst du ab nächste Woche Sonntag hören können. Und das passt thematisch auch echt gut, weil, wie schon gesagt, Jenny hat verschiedene Trauererfahrungen gemacht. Und in diesem ersten Teil wird es darum gehen, wie du mit dem Suizid deines besten Freundes umgehen kannst. Und ja, dich da einfach von Jennys Erfahrung so ein bisschen tragen lassen kannst, ein bisschen inspirieren lassen kann und unterstützen lassen kannst. Wenn auch du vielleicht tatsächlich jemanden durch Suizid verloren hast, ist es nochmal einen ganz anderen Blickwinkel, den Jenny hier mit reinbringt. Aber auch grundsätzlich, wenn du in Trauer bist oder auch einfach ja, große Angst davor hast, einen lieben Menschen zu verlieren, dann kann Jenny dir mit ihren Worten in jedem Fall Mut machen. Und dann ist es total schön, so ihre Reise durch die Trauer zu sehen und zu erkennen, ja, was für ein Wandel dadurch in ihrem Leben möglich war. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wie gesagt, den zweiten Teil gibt es dann nächste Woche. Und verzeih, wenn das Interview vielleicht von manchen Hustenanfällen von mir kurzzeitig unterbrochen ist. Ich bin nach wie vor erkältet und das auch während des Interviews und auch jetzt während dieses Intros, merke ich es. Sprechen immer mal wieder ins Husten komme. Deswegen lass dich davon nicht stören. Es ist unzensiert und wir haben nur einen riesen Hustenanfall, den haben wir rausgeschnitten. Vielleicht merkst du es an der einen Stelle, aber ansonsten gibt es noch den einen oder anderen Husten in der Folge. Also von daher, bitte lass dich davon nicht stören. Lass dich einfach ganz auf das Gespräch ein, lass es auf dich wirken und schau, was du dir aus den Erfahrungen von Jenny mitnehmen möchtest. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mach's dir zu einem gemütlichen Adventstag, mach dir Kerzen an, einen leckeren Tee, nimm dir eine Decke und lass dich einfach fallen und von Jennys Worten tragen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude dabei und jetzt steigen wir ein in das Interview mit Jenny Weller. Suizid des besten Freundes, wie du damit umgehen kannst, ein Inspirationsgespräch mit Jenny Weller. Hallo liebe Jenny, ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass du dich heute bereit erklärt hast, dass du dich heute zur Verfügung gestellt hast, mit mir ins Gespräch zu gehen und mit uns allen ein bisschen über deine ganz persönlichen Erfahrungen zu sprechen, über deine ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Tod, mit der Trauer, über all das, was diese Trauererfahrung, diese Verlusterfahrung mit dir und deinem Leben gemacht haben. Und es hat mich so sehr gefreut. Ich habe ja auf Insta den Aufruf gestartet, weil ich es einfach super schön finde, wenn wir mehr Trauernde zu Wort kommen lassen und wenn einfach mehr Trauernde ja, uns daran teilhaben lassen, wie sie diese Zeit erlebt haben, um einfach zu zeigen, dass zum einen jede Trauer individuell ist, und zum anderen aber wir Trauernde so viel gemeinsam haben und deswegen eigentlich nie alleine sind. Und ich finde es einfach so heilsam, diesen Gedanken, dass jetzt jemand anderes, der vielleicht in der Situation ist, in der du vor ein paar Jahren warst, deine Worte hört und für einen Moment ein bisschen Hoffnung schöpft, dass auch sein Leben sich wieder in eine andere Richtung wenden kann. Und deswegen herzlich willkommen und ganz, ganz lieben Dank, dass du da bist. Ich freue mich mega auf alles, was jetzt gleich kommt.
Vielen, vielen Dank, Vanessa. Ich freue mich auch total, dass ich dabei sein darf. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich den Aufruf bei dir in der Story gesehen habe. Ich meine, das war irgendwie im Sommer rum.
Ja, das kann gut sein, ja. Es hat lange gedauert, bis wir diesen Termin gefunden haben.
Hat ein bisschen gedauert, aber ist überhaupt nicht schlimm. Und ich kann mich erinnern, dass ich in der Zeit eben auch wieder so von einer recht großen Trauerwelle erfasst wurde und dass ich wirklich gucken musste, dass ich über Wasser bleibe. Und ja, ich kann mich dem nur anschließen, was du gerade gesagt hast, weil ich dachte wirklich auch in dem Moment, es ist so schön, wenn man da in die Verbindung geht mit anderen Trauernden auch, also dass man wirklich dieses Gefühl, was man ganz stark an vielen Stellen hat, dass man eben irgendwie alleine ist mit der ganzen Sache.
Ja.
Das hilft dann einfach ungemein, wenn man in die Verbindung geht, wenn man in die Gespräche geht und auch das Lauschen, also auch wenn einem die Kraft fehlt, selber Gespräche zu suchen oder ins Gespräch zu gehen, nur das Lauschen eines Gesprächs ist auch so, so nährend und so, so hilfreich an vielen Stellen und gibt einfach ein wenig das Gefühl, dass man nicht alleine ist und das ist so wertvoll.
Ja, deswegen. Lieben, lieben Dank. Also ich freue mich echt mega darüber, dass du sagst, ich öffne mich da. Und vielleicht steigen wir direkt mal ein. Magst du ein bisschen was von dir erzählen? Wer bist du? Wo kommst du her? Ja, lass uns mal so ein bisschen eintauchen in Jennys Leben.
Okay. Ja, also ich bin bald 35 Jahre alt. Ich werde im Januar 35. Ich komme aus der Nähe von Nürnberg. Ich lebe hier mit meinem Verlobten und mit meinem Hund in einer kleinen Stadt in der Nähe von Nürnberg. Wir haben recht viel Natur außenrum. Also das ist auch was eine ganz wichtige Ressource für mich immer gewesen in Zeiten der Trauer. Also ich kurze Wege hatte in die Natur, wenn ich es gebraucht habe. Und ja, seit Juli 2021 begleitet mich auch ein Islandpferd, eine Stute mit dem Namen Perla. Ich bin jetzt gerade beruflich auch in einem unheimlichen Wandel und habe jetzt das ganze Jahr über einen alten Familienbetrieb aufgelöst und abgewickelt. Und da ist gerade so viel Veränderung.
Ja.
Und ich habe parallel dazu eine Ausbildung gemacht zum spirituellen Life Coach. Und mache jetzt gerade seit dem Herbst eine Ausbildung zum traumasensiblen Coach. Und ich könnte mir langfristig vorstellen, dass ich eben zusammen mit meiner Perla dann pferdegestützt sozusagen Menschen traumasensibel begleiten kann. Super in welcher schön. Form auch immer. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dann auch mit trauernden Menschen zu arbeiten, weil ich selber weiß, wie heilsam und wie wohltuend der Kontakt zu Pferden sein kann in solchen Zeiten. Und genau. Soweit.
Ja, danke, danke für den Einblick. Und
gerne.
Vielleicht magst du uns mal reinholen, steigen wir direkt mal in das große Thema Trauer ein. Mhm. Welche Erfahrungen hast du mit Trauer gemacht? Welche Verluste haben dich schon durch dein Leben begleitet?
Also ich würde sagen, der allererste große Verlust in meinem Leben, da war ich ein kleines Mädchen, zwischen 2 und 3. Da haben sich meine Eltern scheiden lassen und meine Mutter ist dann nach München gezogen und ich bin mit meinem Vater in der Nähe von Nürnberg geblieben und bin dann von ihm und von meiner Oma großgezogen worden. Und da würde ich sagen, das war so der erste große Verlust. Und ja. An Trauer kann ich mich in dem Sinn so nicht richtig erinnern, aber ich weiß, dass es unheimlich schwer für mich war. Also es ist tatsächlich sehr belastend für mich gewesen als kleines Mädchen.
Ja.
Und der erste Verlust durch Tod, das war im Alter von 10 Jahren. Also so 7 Jahre später ist dann mein Opa gestorben.
Mhm.
Und das war auch eine sehr einprägsame Zeit. Also ich kann mich da sehr, sehr gut daran erinnern. Ich konnte ihn noch einmal im Krankenhaus besuchen, als er noch wach war und ansprechbar war. Und ja. So ganz, also aus meiner Sicht damals als Kind, so eben der Opa, ganz normal. Gell?
Ja, ja.
Und beim nächsten Besuch war er dann leider schon im Koma. Also er hatte dann einen Herzinfarkt im Krankenhaus und mussten sie ihn ins Koma legen, ins künstliche Koma.
Mhm.
Und da hat er dann noch eine Lungenentzündung bekommen. Und ist da dann verstorben auf der Intensivstation. Und also meine letzte Erinnerung im Krankenhaus war dann eben der Opa angeschlossen an Geräte und so. Ja,
ja,
genau. Und mein Opa war auch der erste Leichnam, den ich gesehen habe.
Mhm.
Also ich habe mit 10 dann auch tatsächlich meine ersten toten Menschen gesehen.
Wow.
Ja.
Weil du im Krankenhaus nochmal warst oder wo hast du ihn dann gesehen?
Nee, wir haben ihn dann nochmal vor der Beerdigung gesehen, bei der Aussegnung.
Ja.
Da war er aufgebahrt. Und das war, muss ich sagen, das war nochmal schön, ihn nochmal so zu sehen. Weil ansonsten hätte ich wirklich, also das allerletzte Bild wäre tatsächlich im Krankenhaus an den Schläuchen.
Ja, ja.
Ja, also da hat er zwar noch gelebt, aber so als letztes Bild wäre es tatsächlich schade gewesen. Es war dann schön, dass ich ihn noch mal sehen konnte, wie er eigentlich aussah, als ob er schlafen würde.
Ja. Yeah.
Und in seiner, ja, er war gekleidet eben in seinen Lieblingssachen.
Schön.
Und es war einfach eine ganz, ganz schöne Atmosphäre, die da geschaffen wurde von dem Bestattungsunternehmen, die das gemacht haben.
Ja, das ist ja auch, ich finde, das ist gerade auch so wichtig und spannend für alle, weil die Frage kommt auch oft, ne, wie soll ich meinen Kindern das näher bringen, das Thema, wie soll ich damit umgehen, soll ich die Kinder da involvieren oder eher raushalten? Und jetzt zu hören, dass du mit 10 Jahren das so bewusst miterlebt hast und das als schön empfunden hast, ist ja auch, finde ich, einfach so wichtig zu zeigen, dass es eben auch für ein Kind ganz, ganz wichtig ist, die Möglichkeit zu haben, auf eine positive Art und Weise Abschied zu nehmen und wie viel auch ein Kind davon schon mitbekommt dann, ne?
Absolut, ja.
Ja, ja, richtig schön, ja.
Meine Oma hat das auch echt gut gemacht, würde ich sagen, im Nachhinein jetzt so, weil, also ich kann mich erinnern, dass ich schon irgendwie, dass ich es schon unheimlich fand, das weiß ich noch. Aber sie hat mich ermutigt, ihn dann auch nochmal zu berühren.
Okay.
Also es gab einfach diesen Moment, wo sie gesagt hat, komm, streichel den Opa nochmal und sag nochmal Tschüss. Und das finde ich so schön, dass sie das gemacht hat.
Wow.
Weil wenn sie das nicht gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht größere Berührungsängste für die Zukunft gehabt. Gell?
Mhm.
Also aber dieser Moment war so für mich so wertvoll und so und richtig und gut. Also es hätte ja auch vielleicht zu viel sein können.
Ja.
Aber irgendwie war das, muss sie das auch gespürt haben, dass das einfach gerade passt.
Ja, ja.
Ja,
genau. Ja, klar. Ja, und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man immer guckt, okay, wie ist, wie, also in welcher Verfassung ist ein Kind und was würde dem Kind gerade gut tun, aber dass deine Oma dich da im Endeffekt so sehr wahrnehmen konnte in ihrer eigenen Trauer und für dich den richtigen Weg gefunden hat, ist total schön. Ne?
Mm, voll, finde ich auch total. Kommt mir auch gerade, wie stark ich das finde.
Ja, richtig. Ja, weil klar, wenn ihr Mann da verstorben ist, dann ist das ja, bist du ja eigentlich, wir Trauernde wissen ja, in welcher Bubble man dann ist, ne? Und dann nochmal zu gucken, okay, was braucht denn jetzt meine Enkelin, um hier auf eine gute Art und Weise durch oder in die Trauer reinzugehen eigentlich, das ist ja der Beginn der Trauer, dann quasi dieser Abschied. Ja. Es ist wirklich eine schöne und sehr starke Geste von ihr.
Ja, mhm. Ja, finde ich auch. Ja. Ja, ist schön auch, dass du das nochmal so sagst. Ja, ist echt schön. Ja, und dann gab's die eine Stiefuroma, das war so die Stiefmutter von meiner Oma, die ist gestorben, das weiß ich noch, als ich ein Teenager war. Und ich war echt oft auf Beerdigungen irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, gell? Immer mal wieder. Und also irgendwie so, ich habe immer wieder Berührungspunkte gehabt mit dem Thema Tod und auch mit dem Sterben. Also ich kann mich auch erinnern, mein erster so richtig fester Freund, dessen Opa ist genau an meinem Geburtstag gestorben. Und wir haben ihn davor auch immer mal wieder besucht und er lag auch, war bettlägerig und wurde zu Hause gepflegt und so vorher. Aber der nächste schwere Trauerfall für mich persönlich war dann 2016, als sich mein bester Freund das Leben genommen hatte.
Wow, ja.
Ja. Also das war so, ja, also ja, mir kommt gerade 2015 hatten wir auch, war auch die Sterbebegleitung von meinem Verlobten. Das war auch eine ganz intensive Erfahrung. Das war das erste Mal für mich auch, dass wir eine Sterbebegleitung gemacht haben, über 2 Monate.
Ja, wen habt ihr da begleitet
in der Sterbebegleitung? Die, also meine Schwiegermama.
Ah, okay, ja.
Genau. Und das war auch eine sehr einprägsame Zeit und eine sehr intensive Zeit. Genau, und dann eben 2016 war der Trauerfall um meinen besten Freund. Das war dann ziemlich, also das hat mich dann ziemlich aus der Bahn geworfen.
Ja.
Das war nochmal eine ganz andere Hausnummer irgendwie.
Ja. Magst du uns da ein bisschen mit reinnehmen? Wie war das für dich vielleicht, als du davon erfahren hast? Wie waren da die Umstände?
Ja, das weiß ich noch ganz genau. Ich war an dem Tag im Büro gesessen und habe gearbeitet. Und unsere Mitarbeiterin, die hatte Urlaub, also ich war alleine. Und dann hat mich seine damalige Freundin angeschrieben, dass Sebastian was Schlimmes passiert ist und ob ich sie anrufen könnte. Und ich habe in dem Moment, fing dann mein Hirn an zu rattern. Also ich habe wirklich so gedacht, oh Gott, ist er mit dem Fahrrad, hat er irgendwie einen Fahrradunfall gehabt und ist jetzt im Krankenhaus und so irgendwie in die Richtung, habe ich so gedacht.
Ja.
Oder ich weiß es nicht, ne, weil er war ein sportlicher Mensch. Also irgendwie, ich habe gedacht, so beim Sport ist irgendwas passiert oder so.
Ja.
Und dann habe ich mit ihr telefoniert und musste dann erfahren, dass es was ganz anderes war, also dass Sebastian sich das Leben genommen hatte und das war zu dem Zeitpunkt sogar schon 2 Tage her. Ja. Und das war für mich irgendwie total furchtbar, dass ich das erst 2 Tage später erfahren habe. Und ich kann mich sogar noch erinnern, was wir an dem Tag gemacht haben, also wie sein Todestag, wie der bei uns ausgesehen hat. Und das sind so Dinge, die vergisst man dann einfach nicht. Man weiß das dann alles ganz
genau. Ist dann sofort so präsent, ne? Ja, das stimmt. Ja,
genau. Ja. Und ich weiß auch noch, dass ich mir Vorwürfe gemacht habe, irgendwie, dass ich das nicht gespürt habe oder so, dass ich das gar nicht irgendwie, das kam so aus dem Nichts. Das war einfach für mich so überraschend und so unvorhergesehen und so, also ein völliger Schock. Also es war furchtbar. Und Ja, und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt nicht genau, was, warum überhaupt, was war denn passiert? Und seine damalige Freundin hat am Telefon natürlich auch nicht so viel sagen können. Und ich, in dem Moment habe ich auch gar nicht so dran gedacht, irgendwie was zu fragen, warum, weshalb, wie. Das war irgendwie, ja, das war einfach wie wenn man so volle Breitseite von einem rasenden LKW angefahren wird. Und ja. Also ich war nicht so richtig, kam nicht so richtig mit.
Ja.
Und dann so im Lauf der nächsten Tage dann, da habe ich dann so das ein oder andere eben in Erfahrung bringen können, wie so die Umstände waren, wie es dazu kam. Und dass es letzten Endes Liebeskummer war, der, also wenn man es jetzt mal so ganz in a nutshell sagen möchte, ja. Also dass es mit Liebeskummer zu tun hatte. Und ja, ich habe das einfach nicht so in dieser Intensität, wusste ich nicht, dass es ihm so schlecht ging.
Mhm.
Und damit gingen unheimlich viele Selbstvorwürfe und Schuldgefühle einher. Also es war eine Zeit lang echt schwierig, mir das selber irgendwie zu verzeihen, dass ich das da einfach nicht so richtig auf dem Schirm hatte, was mit ihm los war.
Ja, ja. Hol uns da gerne mal tiefer rein, wenn du möchtest. So diese Wochen und Monate nach dem Tod. Was war da los in deinem Kopf? Was waren deine Gedanken? Was war das, womit du den Tag über dich beschäftigt hast?
Ich hatte einfach diesen immensen, schrecklichen Verlust empfunden. Das war einfach so das war mein bester Freund, den kannte ich aus Kindertagen. Also sein Elternhaus steht direkt gegenüber von dem Haus meiner Großeltern. Also wir sind so Tür an Tür aufgewachsen, wir waren auf der gleichen Schule, wir hatten also den gleichen Schulweg. Und wir waren einfach beste Freunde. Also wir haben einfach so viel miteinander geteilt. Und obwohl wir zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist, waren wir nicht mehr in der gleichen Stadt. Also er hat in Hamburg gelebt und ich eben immer noch hier in der Nähe von Nürnberg. Also wir haben uns nur an Weihnachten gesehen eigentlich und unterm Jahr halt mal telefoniert und geschrieben. Aber wir waren einfach trotzdem beste Freunde, so best friends for life.
Ja.
Und ich hatte mir das anders vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, dass wir irgendwann mal all zusammen auf der Parkbank sitzen und Enten füttern oder so.
Ja.
Ja, also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich ihn irgendwie mit Anfang 30 verliere.
Ja, ja.
Das war nicht der Plan.
Ja.
Ja, und ja, also für mich ist da echt eine Welt zusammengebrochen. Das war einfach ein ganz, ganz, ganz großer Verlust für mich. Ist es nach wie vor. Also es ist, er fehlt immer und wird auch immer fehlen. Es ist, fehlt einfach. Also auch in späteren Lebensphasen und Krisen und Schicksalsschlägen, die ich danach hatte, da habe ich ihn auch einfach unheimlich vermisst.
Ja.
Unheimlich vermisst. Was aber total schön auch wieder war oder tröstend in der Zeit, ich habe unheimlich viel von ihm angefangen zu träumen. Also er war verstorben und dann fing das recht bald an, dass er irgendwie sehr präsent war in meinen Träumen. Und es gab auch eine ganz tolle Begebenheit, das war so die Zeit zwischen, ja, ab dem Moment, wo ich Bescheid wusste, bis zur Beerdigung, so diese ein, zwei Wochen, die es da gab. Da habe ich vorm Haus, ich bin gerade heimgekommen und vor dem Haus, vor der Tür lag eine Postkarte. Und es war, wie die da hinkam, weiß ich nicht, aber da war ein Adler drauf und auf der Rückseite war ein Bibelspruch drauf. Und es hat so unglaublich gepasst.
Was?
Ja, ich finde es vielleicht noch, mal gucken. Was da genau drauf stand. Weil das, ich weiß noch, es hat einfach so unglaublich gepasst und für mich war das dann halt einfach klar, dass das ein Zeichen von Sebastian war.
Ja, absolut.
Also da gab es für mich gar keinen Zweifel dran. Und ich habe die Karte dann nur für mich abfotografiert weil ich irgendwie gedacht habe, ich muss das seinen Eltern geben. Das ist irgendwie für seine Eltern auch. Und ich habe die dann seinen Eltern gebracht. Und die haben sich dann auch sehr drüber gefreut. Und das war für die auch sehr schön, das lesen zu können, den Spruch, ja. Und ja, mir ist noch eingefallen, dass in der Zeit auch die Katze von Sebastians Eltern, die hat Babys bekommen in der Zeit. Und es war auch irgendwie so eine Begebenheit, weißt du, wenn man so sieht, so wie nah Tod und Leben beieinander liegen.
Ja, absolut, ja. Und du hattest eben gesagt, dass da am Anfang, als du es gehört hast, dann viele Vorwürfe da waren und so dieser Gedanke, ich hätte das merken müssen, dass es ihm so schlecht geht. Wie bist du mit den Vorwürfen umgegangen?
Also am Anfang bin ich damit, glaube ich, nicht so konstruktiv umgegangen. Also ich habe das am Anfang alles geglaubt. Ich habe das direkt, ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt. Da gab es keinen Anteil, der gesagt hat, nee, das ist nicht so.
Ja.
Sondern das war dann für mich die Wahrheit eine gewisse Zeit. Und und dann, ich kann mich noch erinnern, ich war einfach auch so damit beschäftigt, einfach irgendwie weiterzumachen. Also ich hatte wie so einen ganz, ganz schweren Bleimantel an, kann ich mich erinnern. Mhm. So die einfachsten Dinge, der Gang in den Supermarkt oder zum Bäcker. Ja. Überall hatte ich diesen schweren Bleimantel an und bin irgendwie kaum vorwärts gekommen. Und mit der Zeit, also ich kann mich erinnern, ich hatte auch hatte da auch eine Begleitung. Ich habe mich dann auch an eine Trauerbegleiterin hier bei uns aus der Nähe gewandt.
Ja.
Und hatte mit der auch ein paar Gespräche und das hat dann auch geholfen, um einfach über alles mal zu sprechen, um das auch mal alles anzuschauen, diese ganzen Selbstvorwürfe, die ich mir da gemacht habe, das zu besprechen. Das war sehr wertvoll, kann ich mich erinnern. Und auch einfach, um über meinen Schmerz zu sprechen.
Ja.
Und so mit der Zeit hat sich das dann, ich denke, es waren auch einfach diese ganzen Träume, die ich von ihm hatte, die unheimlich geholfen haben. Weil er war in diesen Träumen überhaupt nicht vorwurfsvoll oder irgendwie der allererste Traum von ihm, den ich hatte, da bin ich ihm im Garten von meiner Oma begegnet. Sie hat im Garten eine riesengroße Tanne stehen und die steht heute noch, die gibt's noch. Und Sebastian war unter dieser Tanne im Traum und war wie und hat sich geschämt. Also er hat sich irgendwie vor mir versteckt und hat sich nicht gut gefühlt und wollte sich nicht zeigen. Und ich habe ihn dann ermutigt, dass es aber okay ist und dass er sich vor mir nicht schämen braucht. Und und die nächsten Träume haben sich dann schon ein bisschen verändert. Also da war er dann schon, da hat er sich nicht mehr so geschämt, da war er dann irgendwie auch für mich zugänglicher in den Träumen. Also das
ist spannend, ne?
Ja. Also mit jedem Traum wurde das irgendwie auch, hatte eine gewisse Offenheit, eine gewisse Weite hat das bekommen, eine gewisse Leichtigkeit auch.
Ja.
Und ich weiß noch, dass ich mir so gewünscht hatte, dass ich ihn nochmal in den Arm nehmen kann. Und irgendwann war das dann auch in dem Traum so weit, dass wir uns dann nochmal umarmt haben. Und ich habe diese Umarmung so innig und so, so intensiv gespürt, so mit jeder Faser meines Körpers irgendwie, ne?
Voll schön, ja. Was glaubst du, was das ist? Woran glaubst du? Was glaubst du, wo gehen unsere Toten hin? Oder wie kommt das, dass da diese Träume kommen?
Also ich sage immer, die gehen nach nebenan. Die sind nebenan. Und für mich ist das ganz klar, dass Sebastian mich besucht hat in den Träumen.
Ja. Genau, voll schön. Ja. Das heißt, hast du das Gefühl, er ist weg oder?
Erstmal hier, mal da irgendwie. Also es ist so, manchmal ist er näher und manchmal ist er ferner.
Ja, er reist rum.
Irgendwie so.
Ja, okay.
Wirklich. Irgendwie so.
Ja.
Okay. Und er ab und zu, wenn es wichtig ist, dann ist er mal wieder da.
Ja, okay, schön. Ja.
Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass er viel öfter da ist, als ich das mitkriege. Das kann ich mir auch vorstellen.
Ja,
also ja, ich kriege das nur vielleicht einfach manchmal gar nicht mit.
Ja, ja. Absolut. Ja, voll schön.
Und vielleicht soll ich es auch manchmal gar nicht mitkriegen. Wer weiß. Ja, also vielleicht wollen die das auch manchmal gar nicht. Vielleicht gucken die nur manchmal vorbei.
Ob alles gut ist.
Ja, ob alles klar ist und dann passt das auch.
Total, ja. Ja, ich glaube das auch. Ich finde das auch. Das ist, ich glaube ja immer, wir wechseln einfach nur unsere Form und sind auf eine, irgendeine andere Art und Weise nach wie vor da, weil es ist eben, also ich meine, es ist halt, klar, man könnte sagen, es sind alles Zufälle, aber es ist einfach zu krass für Zufälle. Also, ne, diese Karte, die Träume, die Möglichkeit, ist ja wie nochmal so ein Abschied, ne, den er dir geschenkt hat, die Möglichkeit, ihn nochmal zu umarmen. Ist ja, gerade stelle ich mir das bei Suizid, da hast du meistens keine Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Manchmal nimmt quasi derjenige, der verstirbt, Abschied, indem er einen Abschiedsbrief schreibt, aber als Betroffener, als Angehöriger, erfährst du es so, wie du gerade eben gesagt hast, ne, als wäre es vom LKW irgendwie umgefahren worden.
Mhm.
Und da hat er dir ja nochmal eine andere Möglichkeit geschenkt, da wirklich nochmal in die Verabschiedung zu gehen.
Ja. Ja, das hat viel geholfen. Also es war, hab das so in Erinnerung, dass das ein sehr, sehr anstrengender und schwieriger Weg war, irgendwie wieder zurück, zurück in mein altes Leben zu finden, weil sein Tod hat mein Leben tatsächlich ganz stark in ein Davor und Danach aufgeteilt.
Ja.
Also ja, das hatte einen unheimlichen Impact auf mein Leben. Also ich kann mich auch, ich habe wirklich danach dann gewisse Dinge einfach nicht mehr getan, die ich vorher ganz gerne getan habe.
Ja.
Also ich habe bis 2016 nebenberuflich auch noch gemodelt zum Beispiel und stand vor der Kamera. Und ich weiß, dass ich nach seinem Tod hatte ich dann auch noch ein paar Jobs. Und warum auch immer. Aber es ist mir jetzt dann zum Beispiel passiert, dass ich beim Job, da gab es dann Catering und wir saßen alle, die ganze Crew saß zusammen beim Essen. Und ich weiß nicht, warum, wie es dazu kam, weil eine hat dann was erzählt. Ich will das gar nicht so ausbreiten, aber es war halt, es hat dann einfach getriggert. Also es hat unheimlich getriggert und hat mich einfach wieder, hat mir wieder vor Augen gehalten oder hat mich daran erinnert, vielleicht ist es so besser gesagt, hat mich daran erinnert, wie Sebastian ums Leben kam.
Mhm.
Und das war, solche Situationen, die waren für mich in eine gewisse Zeit einfach furchtbar schwer.
Ja,
also das war, ich wollte da in dem Moment dann nur noch raus da und weg da, weil das hat so, das Ventil für den Schmerz so geöffnet, dass ich dann fast wie so eine Scheu entwickelt habe, auf Jobs zu gehen und sowas zu machen. Und das hat dann tatsächlich echt abgenommen. Also ich habe dann weniger angenommen und immer weniger Jobs angenommen. Und auch grundsätzlich habe ich dann tatsächlich nach Sebastians Tod mich mehr und mehr auch zurückgezogen, weniger Kontakte gepflegt, weniger Freundschaften gepflegt, mich einfach echt zurückgenommen. Es gab auch eine Situation auf einem Geburtstag zum Beispiel, wo ich nichts Böses ahnend hingegangen bin und wir waren da zu Gast und es war nett und auf einmal fängt am Tisch jemand an, einen Witz zu erzählen über zwei Leute, die sich das Leben nehmen. Also um das jetzt vielleicht besser zu erklären, es ging irgendwie um, ach nee, ich will einen ganz schlechten Witz erzählen und es ist auch kein lustiger Witz. Also es war für mich eine ganz schreckliche, war auch für mich eine ganz doofe Situation. Es war auch kurz nach dem Tod.
Ja.
Und wo ich halt dachte, so Gott, da macht man keine Witze drüber. Das konnte ich nicht ab in dem Moment.
Ja.
Und so habe ich dann angefangen, echt Menschen zu meiden.
Hm.
Also mich da wirklich zurückzuziehen und nicht mehr auf Feiern zu gehen und, und solche Sachen zu machen.
Ja. Ja.
Also das hat schon viel verändert, ja.
Ja, das ist, ich finde, das ist immer super spannend. Das ist eigentlich gefühlt so immer die logische Folge nach so einer Erfahrung ist, dass wir vieles, was wir sonst im Leben gemacht haben, in Frage stellen. Ne? Und dass das aber auch eine Zeit lang super verunsichernd sein kann, dass, weil wir ja schon diese Konstante, diesen geliebten Menschen verloren haben und jetzt merken, jetzt finden wir das blöd, ne, das Model nicht mehr cool und die Leute nicht mehr cool und die Partys nicht mehr cool. Und das kann ja super verunsichernd sein, weil wir das Gefühl haben, wir sind so völlig am Schwanken nur noch. Ja. Ne? Und das erlebe ich auch tatsächlich oft in den Coachings, dass das dann ist so, boah, es ist überall nur noch Chaos und es ist überall nur noch ein Fragezeichen über allem.
Absolut.
Aber vielleicht ist das auch irgendwo das Geschenk in diesen Erfahrungen, dass es wie so eine Feinjustierung nochmal ist, wo wir ein Stück weit mehr zu unserem Kern zurückkommen und ein Stück weit uns bewusster werden, passt das zu mir, zu meinen Werten, zu meinem authentischen Ich, was ich hier lebe in diesem Lebensbereich? Oder habe ich irgendwann angefangen, diese Rolle zu spielen, warum auch immer? Und es ist jetzt an der Zeit, die wieder abzugeben, so halt, oder?
Ja, genau. Ja. Ja. Also das hat definitiv dazu beigetragen, dass ich nochmal um einiges mehr mich mit meinem eigenen Kern auseinandergesetzt habe. So, ja. Was ist mir jetzt dann eigentlich, also die ganzen Prioritäten verändern sich auch, ja. Gell? Ja. Ist auf einmal, andere Sachen sind wichtiger als vorher und irgendwie besinnt man sich echt so aufs Wesentliche.
Genau.
Und letzten Endes ist es auch so, dass man gar nicht so viel so anders kann, weil die Kraft fehlt auch. Also ich kann mich erinnern, dass ich einfach auch nicht die Kraft hatte für gewisse Dinge.
Ja.
Und dann besinnt man sich automatisch auf das Wesentliche, weil einfach die Kraft fehlt für alles Unnötige irgendwie.
Absolut. Ja, ja. Und es ist ja auch so, dass wir irgendwie dadurch halt so ein bisschen auch die Möglichkeit bekommen, vielleicht uns den Rückzug zu erlauben, den wir gerade in der Phase brauchen, weil es ist ja, die Verlockung ist ja groß, irgendwie das Ganze zu verdrängen und uns in irgendwas reinzustürzen, um das ins Vergessen zu kommen oder ins Verdrängen zu kommen. Und vielleicht ist es aber, dass in dem Moment, wo wir merken, das, wo wir versuchen, uns reinzustürzen, tut uns nicht mehr gut und zieht uns quasi wie so ein Gummiband zurück an den Status quo, wo wir halt gerade sind, nämlich in Trauer. Es ist vielleicht so, dass das Leben uns einfach auch in diese Hülle packt und sagt, da darfst du jetzt gerade sein in diesem Tempel der Trauer. Bleib da mal und geh damit so, ne?
Ja, absolut. Das war auch für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass ich mir das erlaube, dass ich jetzt trauern darf. Also dass das und dass das auch dauern darf, dass das jetzt nicht irgendwie, ja, jetzt ist er beerdigt und jetzt ist wieder alles gut. Da beginnt erstmal nochmal irgendwie eine ganz andere Phase. Und gerade im Zusammenhang mit Suizid, ich kann mich erinnern, ich habe auch die Erfahrung machen müssen, dass ein Nachbar gesagt hat, ah ja, aber der hat sich ja umgebracht.
Wow.
Ja. Und deswegen, was soll das heißen? Also deswegen ist es nicht traurig oder deswegen darf man nicht trauern oder deswegen ist es nicht so schlimm oder was soll das genau bedeuten? Also es ist so, ja, also quasi so, als wenn er sagen wollte, er ist ja selber schuld.
Ja,
krass. Und das war ganz furchtbar. Also ich war da sprachlos.
Absolut, ja.
Ich konnte da gar nichts drauf sagen. Aber ich habe eben festgestellt, dass die Trauer nach Suizid oder, also es gibt da ja regelrecht einen Ausdruck, also bist ja Hinterbliebener nach Suizid und es gibt Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid. Es hat einfach nochmal eine ganz besondere Qualität.
Ja, ist nochmal, Spezialfall hört sich blöd an, aber ist nochmal so eine andere Art wahrscheinlich der Trauer. Ne? Das kannst du jetzt gleich ja wahrscheinlich auch gut in den Vergleich setzen, aber noch eine Frage dazu. Jetzt sind 5 Jahre vergangen, ne?
Mhm.
Wie schaust du jetzt, oder wo stehst du jetzt in deiner Trauer und wie schaust du jetzt auf deinen besten Freund, eure Verbindung zurück?
Also es hat sich viel verändert, so von der Qualität her. Wenn ich mir manchmal die Zeit nehme und da mal hinspüre, so an diesen Schmerz, dann kann ich ihn noch sehr gut finden. Also da ist noch viel da.
Ich muss immer jetzt zwischendurch husten. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wir nehmen das Interview mit meiner kleinen Erkältung hier auf.
Ja. Wenn du noch mal eine Pause brauchst, dann sag ich.
Wenn der nächste Husten anfängt, dann drücken wir auf Pause. Nee,
genau. Ja, also es hat sich auf jeden Fall von der Qualität sehr verändert. Es ist nicht mehr so, dass mich das so übermannt. Also ich kann den Schmerz anschauen und ich kann auch mal ein paar Tränen fließen lassen und ich kann ihn auch einfach halten für eine gewisse Zeit. Aber ich kann dann auch sagen, okay, jetzt kann ich mich auch wieder meinem Leben zuwenden. Und bin da nicht so verloren darin.
Mhm. Voll schön, ja, ja. Würdest du, oder hast du das Gefühl, dass du Trauernde bleibst? Oder hat sich das für dich verändert?
Im Bezug auf Sebastian würde ich sagen, würde ich mich jetzt nicht mehr als Trauernde bezeichnen, so in dem Sinn, wie kurz nach seinem Tod. Mhm. In einer gewissen Weise, glaube ich, bleibt man es schon, aber es verändert sich.
Ja.
Es verändert sich.
In was? Hast du da einen Namen für einen Begriff?
Ja, lass mich mal kurz überlegen. Irgendwie irgendwas in Richtung Erinnerung. Also wie als wenn man Erinnerungen pflegen würde.
Ja, sehr schön, ja.
Ja. Aber ich habe keinen guten Begriff dafür leider, aber so würde so in die Richtung gehen.
Ja, ja. Ja, für mich ist es auch immer so, dass ich habe so das Gefühl, man die Trauer wandelt. Also es ist so, als würde sich irgendwann so ein Schalter umlegen und das heißt, also der Strom der Trauer ist immer noch da, aber es ist so, als würde die Fahrtrichtung sich ändern. Das ist dann so ein liebevolles Erinnern, so ein mit so einem Lächeln. Mhm. Also dieses, irgendwann habe ich das Gefühl, ändert sich das von bei jedem Gedanken an die Person direkt zu weinen oder direkt diese Schwere und Traurigkeit zu spüren, hin zu lachen, wenn man an die Person denkt und irgendwie gemeinsame Erinnerungen halt hochleben lässt. Ne?
Ja, ja, genau. Ja.
Genau.
Ja, so im Alltag, gell? Irgendwas, weiß ich nicht, irgendwie ein Wort, das irgendwo fällt, wo man weiß, ach genau, der hat das auch immer verwendet. Oder
genau.
Ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es war in diesem Sommer auch. Da gab es auch eine Phase und wahrscheinlich war das so rund um seinen Tod rum, wenn ich so drüber nachdenke. Da habe ich ihn überall gesehen. Also krass. Hier bei uns vorm Haus gab's eine Phase, da sind immer Jungs mit dem Skateboard runtergefahren. Und einer von denen sah so krass aus wie Sebastian. Und ich habe echt so gedacht, so, was? Ich wirklich so für eine ewig lange Sekunde war ich so in diesem, ach, Sebastian ist da.
Wow, ja.
Und das war schön und aber auch schmerzhaft zugleich, weil in der nächsten Sekunde wusste ich natürlich wieder, das kann nicht sein. Und und das ist deswegen für mich so bedeutend, weil Sebastian eben auch immer mit seinem Skateboard hier durch die Wohngegend gefahren ist, mit 18 rum ungefähr. Genau.
Ja, und vielleicht stand er halt doch mit auf diesem Skateboard, ne? Also genau, vielleicht war das einfach ein Zeichen zu sagen, hey, ich habe hier echt eine Menge Spaß, wo ich hier bin.
Also, absolut, ja.
Ja.
Für mich absolut möglich.
Ja. Ich hoffe sehr, dass dir der erste Teil dieses Gesprächs gefallen hat. Ich hoffe sehr, dass du viel für dich mitnehmen konntest, viel Inspiration, viel Mut und Unterstützung, Kraft und Hoffnung durch Jennys Worte. Und wenn du jetzt schon mal schauen möchtest, wer Jenny ist, wie du dich mit ihr vernetzen kannst, du findest sie mit zwei Accounts auf Instagram. Du findest sie unter anderem unter @grübelpause, Grübel mit UE geschrieben. Und sie hat auch, wie sie, glaube ich, auch schon im Interview jetzt, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das im ersten Teil schon kommt oder im zweiten Teil, aber sie hat die Trauer um ihre Oma, dieses erste Trauerjahr um ihre Oma auf Instagram verarbeitet. Und da findest du sie unter @dasverdammteerstejahr, wobei das erste als Zahl geschrieben ist, also 1 Punkt und dann ja. Aber ich packe dir beide Accounts in die Shownotes rein und dann kannst du da für dich einfach ein bisschen stöbern oder vielleicht Jenny auch schon eine liebe Nachricht danach, ein liebes Feedback. Da würde sie sich unglaublich drüber freuen. Und ansonsten kommt nächste Woche dann Teil 2 raus. Wie du jetzt schon erahnen kannst, geht es um den Tod ihrer Oma,
die sie ja im Sterbeprozess begleiten durfte. Und sie teilt da mit uns, warum es für sie so heilsam und wichtig war, ihre Oma durch den Sterbeprozess zu begleiten. Und ihre Oma war ihre wichtigste Bezugsperson, weil sie teilweise mit und bei ihr aufgewachsen ist. Und von daher war es für sie einfach so, als würde ja ein Teil von ihr mit wegbrechen. Und das kannst du vielleicht gut nachempfinden, wenn du selber deine Großeltern oder deine Eltern verloren hast. Von daher wird da auf jeden Fall was sehr Spannendes auch nächste Woche wieder in diesem Gespräch auf dich warten. Schalt in jedem Fall ein. Und jetzt wünsche ich dir aber erst einmal eine gute Zeit bis dahin. Und es gibt noch ganz, ganz wichtige News. Und zwar am 17.12., das ist ein Freitagabend, wird es einen kleinen Meditationsabend mit mir geben. Ich habe überlegt, dass wir den Abend so ein bisschen oder das Jahr so ein bisschen gemeinsam ausklingen lassen, dass wir uns vernetzen, uns eine gute Zeit zusammen machen, in den Austausch kommen. Gerade jetzt in den heutigen Zeiten ist es einfach so wichtig, dass wir ja, uns wieder miteinander verbinden, dem anderen ein offenes Ohr schenken und uns da gegenseitig begegnen. Und diesen Raum möchte ich aufmachen am 17.12. Wir quatschen zusammen, wir trinken zusammen Tee oder Kakao oder was auch immer. Wir meditieren zusammen und wir journalen zusammen und lassen so ein bisschen das Jahr Revue passieren, schauen ja aus liebevollem Blickwinkel auf dieses Jahr, und wir werden dann auf das neue Jahr ausrichten und einfach schauen, ja, wohin unser Weg uns führt in 2022 und wie wir so ein bisschen ja selber diesen Weg beeinflussen können. Und es wird ein ganz wundervoller Abend sein. Es wird wahrscheinlich so 3 Stunden dauern, so grob angedacht ist von 19.30 Uhr bis 22, 22.30 Uhr. Wer mich kennt und schon mal mit mir gearbeitet hat, weiß, dass ich da nicht so sehr auf die Uhr achte. Aber es soll einfach eine schöne Atmosphäre werden, und du kannst dich dafür jetzt anmelden. Schick mir einfach über Insta eine E-Mail, also eine Nachricht zu. Oder wenn ich es geschafft habe, ist es bis dahin auch schon im Linktree. Das kann ich jetzt gerade noch gar nicht versprechen. Ich muss gucken, wie die Woche läuft. Also ich mache es ganz unkompliziert. Es gibt keine Seite, keine Landingpage. Es gibt die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben, mir eine Nachricht auf Insta zu schreiben oder eventuell über den Linktree zu gehen. Das werde ich dann noch mal in der Story sagen. Und du findest mich auf Instagram unter @backtohappiness_coaching, und meine E-Mail-Adresse ist vanessa@backtohappiness.de. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dabei bist. Der Meditationsabend kostet 39 Euro. Und wenn du eine Freundin mitbringen magst, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Und deine Freundin kannst du super gerne mitbringen zum halben Preis. Ist der halbe Preis so ungefähr. Also für 19 Euro kann dann eine weitere Person dazukommen. Und ja, einfach zu zweit ist es irgendwie nochmal schöner, so einen Moment gemeinsam zu teilen. Und da vielleicht mögt ihr euch einfach ein schönes Vorweihnachtsgeschenk machen, oder vielleicht magst du ein Vorweihnachtsgeschenk einer lieben Freundin machen und sie mitnehmen zu diesem Abend. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf jeden, der dabei ist. Und genau, das gibt's von meiner Seite. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine gute Woche. Bleib in deiner Kraft und ja, ich freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zum zweiten Teil des Inspirationsgespräches mit Jennifer Weller.